Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast. Ich bin Inka von dem YouTube-Kanal Einfach Inka und heute gibt es mal ein ernsteres Thema, für das ich mir Unterstützung geholt habe. Mich erreichen nämlich des Öfteren tatsächlich Nachrichten von euch, in denen ihr mir schreibt, dass es euch nicht gut geht oder dass ich doch mal über Themen wie Depressionen oder Suizid reden soll. Da ich aber nicht das Gefühl habe, dass ich ausreichend dafür das Wissen habe oder ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ich da Unterstützung brauche. Deswegen gibt es heute auch Unterstützung und zwar von U25 beziehungsweise Anna. Sie ist heute zu Gast. Vielleicht hört ihr meinen Hund im Hintergrund schmatzen. Lasst euch davon nicht stören. Hallo Anna, danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, denn wir haben gerade eben schon ein bisschen gequatscht und da hast du mir von einer Statistik erzählt, die mich sehr schockiert hat. Und zwar sterben in Deutschland jährlich 10.000 Menschen an Suizid oder nehmen sich das Leben. Das sind mehr als die ganzen Leute, die sterben durch einen Verkehrsunfall, durch AIDS oder was war das dritte?
Durch Drogen.
Durch Drogen.
Ja.
HIV meine ich. Genau. Was kann man denn bei U25 machen? Was seid ihr? Was tut ihr? Wer seid ihr?
Genau. Wir sind eine der ersten Mail-Beratungen, die es im Internet gab. Also E-Mail-Beratungen für Jugendliche mit Problemen. Uns gibt es schon seit 2002. Und wir kommen ursprünglich aus Freiburg und sind inzwischen in ganz Deutschland verteilt. Und wir probieren einfach online, da wo ihr euch aufhaltet, da wo sich Jugendliche aufhalten, da zu sein. Und zwar nicht mit älteren Leuten, die irgendwie schon 1000 Ausbildungen gemacht haben in dem Bereich, sondern wirklich mit gleichaltrigen Jugendlichen, die vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man eine Krise hat oder wenn die Eltern sich vielleicht trennen oder eben wie es sich anfühlt, wenn man Suizidgedanken hat. Und diese Jugendlichen bekommen eine Ausbildung bei uns. Die sind also schon ein bisschen vorbereitet auf das, was auf sie zukommt. Und dann kann man einfach eine Mail schreiben und dann ist das wie so eine, wie sagen wir mal, wie eine Art Brieffreundschaft, die da entsteht, eben online. Oder wir sind so wie ein Tagebuch, was zurückantwortet und eben nicht verurteilt, sondern ernst nimmt und anonym und kostenlos da ist.
Wann denkst du, ist der richtige Augenblick, um euch zu kontaktieren? Gibt es da einen richtigen Augenblick?
Ich glaube, wenn du dir darüber Gedanken machst, dass du vielleicht dein Leben beenden willst und du aber merkst, du willst da nochmal mit jemandem drüber sprechen, dann ist das, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Aber generell, wenn du einfach merkst, dass du Unterstützung brauchst, dass du vielleicht nicht mit deinen Eltern oder deinen Freunden darüber reden möchtest, weil du Angst hast, die zu belasten, du kannst uns dann einfach immer schreiben. Und es gibt keinen richtig oder falsch, nicht den perfekten Moment und auch nicht das perfekte Krankheitsbild, mit dem man uns kontaktieren kann. Also sobald du das Gefühl hast, du schaffst es alleine nicht mehr, kannst du uns eigentlich eine Mail schreiben.
Ja, ich glaube, das ist total wichtig, weil ich weiß noch, wie das bei mir als Teenager war. Ich habe da auch mal Phasen gehabt, wo es mir schlechter ging. Also ich merke jetzt schon, wie ich das jetzt gerade in diesem Moment schon wieder entschuldigen will. Es ging mir gar nicht so schlecht. Es ging mir auch wirklich nicht so schlecht. Aber ich glaube, das hätte schon damals gut getan, wenn ich nochmal mit jemand Außenstehenden hätte reden können. Aber da gab es ja auch schon so Sachen wie Nummer gegen Kummer. Aber ich habe halt auch gedacht so, mir geht's nicht schlecht genug. Ich habe nicht das Recht darauf. Aber bei euch kann man eigentlich immer Kontakt aufsuchen, oder?
Genau, also ihr könnt uns immer schreiben. Und was du gerade gemeint hast, mir geht es nicht schlecht genug oder ich nehme vielleicht jemand anderen den Platz weg. Da haben wir auch ganz viele Jugendliche, die sich bei uns melden und das einfach befürchten. Aber guck mal, als du jung warst, wenn du das noch jahrelang mit dir hättest rumgeschleppt, dann wäre es vielleicht viel, viel schlimmer geworden. Und das macht, wenn man ein gebrochenes Bein hat oder so, ne, das trägt man auch nicht noch 6 Monate mit sich rum, sondern man geht zum Arzt, man holt sich Unterstützung und das ist total normal. Und das ist so schade, dass es bei psychischen Problemen einfach noch nicht so weit ist, dass es noch nicht normal ist, sich einfach Hilfe zu holen, damit es eben nicht schlimmer wird.
Ja, ich finde, da fehlt sowieso total viel in unserer Gesellschaft. Ich finde, fast jedem wird es eigentlich gut tun, mit jemand Fremden darüber zu reden, was einen so beschäftigt. Aber es gibt einfach viel zu wenig Plätze, was jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt in dem Bereich der Psychotherapie oder so guckt. Ich finde, in Deutschland fehlt da oder wahrscheinlich weltweit fehlt da ganz viel. Aber wie ist es denn jetzt genau, wenn ich jetzt minderjährig bin wäre und euch kontaktieren würde, müsste ich mir dann Sorgen machen, dass ihr irgendwie meine Eltern kontaktiert oder die Polizei oder dass da irgendwas passiert?
Nee, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Wir arbeiten wirklich komplett anonym. Das heißt, wir sind anonym, aber das heißt auch, du bist anonym. Wir speichern keine IP-Adressen und informieren auch nicht eure Eltern. Wir können auch gar nicht die Polizei einschalten. Wenn wir keine konkreten Anhaltspunkte haben, dann werden die auch sagen, sorry, da können wir nichts machen. Also wir können letzten Endes nur da sein, stellvertretend Hoffnung für euch haben, wenn ihr vielleicht gerade eher keine Hoffnung habt. Wir können euch Alternativen aufzeigen, Mut machen, dass es ganz vielen Menschen so geht und dass es auch wieder weitergehen wird. Aber wir können nicht an der Brücke sozusagen stehen und euch davon abhalten. Das können wir leider nicht. Wir können halt nur wirklich im Mail-Kontakt mit euch sein und probieren, das Beste zu geben, um euch irgendwie doch noch Mut zu machen und Hoffnung zu geben.
Ja, das ginge wahrscheinlich gar nicht durch diese Anonymität. Also genau. Es gibt ja gar nichts, durch das man Anhaltspunkte hätte. Ja. Das ist natürlich einerseits blöd, andererseits gut für diejenigen, die sich da Sorgen machen und sich deswegen vielleicht nicht trauen würden. Also es gibt überhaupt keinen Grund, weshalb ihr euch das nicht trauen solltet. Also ich finde das eine super Sache. Aber jetzt habe ich auch vorhin in meiner Instagram-Story mal nachgefragt, was euch so beschäftigt und welche Fragen ihr dann hättet. Und da kam die Frage von einer Lisa. Sie hat mich gefragt, was kann man denn machen, wenn es Freunden nicht gut geht? Oder wenn man eine Person hat, wo man merkt, oh, da ist Alarmanlagen gehen innerlich los. Was kann man denn da machen?
Das hat Lisa schon ganz richtig gemacht. Sie hat nachgefragt und sich Hilfe geholt, indem sie dir geschrieben hat, hier, was sie machen soll. Das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, damit nicht allein zu bleiben, sondern Leute mit einzubeziehen. Und dann ist ganz wichtig, sprecht euren Freund, eure Freundin einfach direkt an. Und wenn ihr befürchtet, dass die vielleicht Suizidgedanken hat oder darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen, sprecht das direkt an. Viele denken, das ist ganz gefährlich, dass man jemanden erst auf die Idee bringt. Aber wer wirklich schon mal darüber nachgedacht hat, der wird froh sein, dass er endlich mal angesprochen wird, dass das jemand wahrnimmt und nicht als Tabu sieht und da keine Angst hat, drüber zu sprechen. Und für wen das kein Thema ist, der wird auch sagen, hey, nee, also so schlecht geht's mir vielleicht noch gar nicht. Das ist für mich gar kein Thema. Deswegen immer ganz wichtig, ansprechen, mit dem Gehörten auch nicht alleine bleiben. Holt euch Unterstützung. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn Angehörige von euch Suizidgedanken haben oder Freunde. Also ihr müsst nicht selber betroffen sein. Und dann dranbleiben, nicht aufgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man mitgeben kann.
Also einfach für die Person da sein, der Person das Gefühl geben, dass sie nicht alleine ist, zuhören. Das wären dann die wichtigsten Punkte.
Genau.
Cool. Und woran kann man denn jetzt mal ganz plump gesagt erkennen, dass vielleicht jemand in meinem Umfeld Suizidgedanken hat? Gibt es da Signale für?
Es gibt jetzt keine klassische Checkliste aller, wenn du 5-mal Ja angekreuzt hast, dann hast du Suizidgedanken. Sowas gibt es tatsächlich nicht, aber ihr kennt eure Freunde wahrscheinlich am besten. Ihr kriegt mit, wenn sich das Verhalten irgendwie ändert, wenn die vielleicht anfangen, kein Interesse mehr an ihren Hobbys zu haben, sich zurückziehen, sich vielleicht nicht mehr mit euch treffen wollen, die DVD-Sammlung verschenken, Planungen treffen, was mit dem Haustier passieren soll. Solche Sachen. Also wenn euch sowas auffällt, dass sich das Verhalten ändert, das ist so ein Alarmzeichen. Aber auch wenn die Noten in der Schule zum Beispiel auf einmal ganz plötzlich schlecht werden, wenn ihr mitbekommt, der Freund oder die Freundin sind nicht mehr gut drauf oder haben keine Freude mehr am Leben, ja, oder ja. Manchmal kommt auch so ein Philosophieren über den Sinn des Lebens, ne, dass man auf einmal anfängt, sich darüber Gedanken zu machen und darüber ins Gespräch geht. Manche fangen auch an, im Unterricht irgendwie Totenköpfe zu malen oder Grabsteine oder sowas oder besondere Musik zu hören. Ne? Das können alles natürlich auch Sachen sein, die ganz normale, gesunde Menschen machen. Aber wenn das natürlich alles auf einmal kommt und eben diese Verhaltensänderung mit stattfindet, vielleicht auch eine Schlaflosigkeit oder so körperliche Warnsignale auftreten, dann sollte man schon mal nachfragen. Und das ist wirklich immer das Wichtigste. Sprecht eure Freunde an. Das sind eure Freunde. Ihr könnt mit denen reden. Ihr müsst da keine Angst haben. Das ist ganz, ganz wichtig.
Nachfragen schadet ja auch nicht. Also ich meine, was soll schlimmstenfalls passieren? Dann sagt die Person, ja, ist halt gerade alles ein bisschen kacke, aber ich will mich jetzt nicht umbringen oder so, aber lieb, dass du fragst. Also das wäre ja das wahrscheinlich, was schlimmstenfalls in Anführungsstrichen passieren könnte. Ja, aber das sind ja jetzt alles mehr so Dinge, die vielleicht vor allem in der Pubertät so aktuell sind. Aber ihr seid ja, ihr heißt ja U25. Wie ist das ein bisschen anders, die Situation, wenn man mit Menschen zu tun hat, die schon jenseits der 20, sag ich mal, jenseits der 20 wieder sind?
Ja. Jenseits der 20, genau. Ich glaube schon, dass es in ganz vielen Sachen sehr ähnlich ist, aber dann doch wieder sehr unterschiedlich. Ne? Jemand, der unter 25 ist, der stellt sich vielleicht noch ganz andere Fragen. Da geht es dann ganz viel vielleicht um die erste große Liebe, um was mache ich eigentlich mit meiner Zukunft? Will ich studieren, eine Ausbildung machen oder doch nochmal eine Weltreise oder vielleicht auch einfach mal einen Monat gar nichts machen und chillen? Das sind ganz andere Fragen, die man sich vielleicht im Berufsleben dann stellt oder die man sich später stellt. Gerade auch, wenn man alt ist und dann eben vielleicht nicht mehr das soziale Umfeld hat oder das Netz, das einen trägt. Und dafür sind wir eben genau da, dieses, ne, nach der Schule, wie geht's weiter? Du kommst vielleicht auch in eine neue Stadt, du kriegst einen neuen Freundeskreis, die Abnabelung vom Elternhaus, wie man immer so schön sagt, ne, da muss man auch irgendwie mit klarkommen. Das sind so die Themen, die da ganz stark im Vordergrund stehen. Und genauso bei älteren Menschen ist es auch immer wieder ansprechen und nachfragen und vor allem nichts versprechen, was man nicht halten kann. Ne? Das passiert ja ganz oft, dass dann gesagt wird, okay, ich sag dir das jetzt im Vertrauen, ich habe Suizidgedanken, aber du musst mir versprechen, dass du das niemandem erzählst, dass du das für dich behältst. Also behaltet bitte keine Geheimnisse für euch, die zum Tod führen können.
Ja, das ist krass. Noch so eine Sache, die mich beschäftigt. Es gibt ja, also ich habe das mal so mitbekommen, ich kenne da jetzt niemanden, ich könnte jetzt kein explizites Beispiel nennen, aber es gibt ja auch viele so vielleicht in dieser Online-Kultur, die viel auf Twitter oder Tumblr oder so unterwegs sind, wo das teilweise so ein bisschen zelebriert wird, dieses tötet mich schon oder dass das schon fast so ein Lifestyle irgendwie ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das früher selbst so ein bisschen gemacht. Das war mitten in meiner Emo-Phase, als du gerade eben gesagt hast, mit Totenköpfen, was ich als mit Totenköpfen sein habe. Und ich bin mit meinen Freunden auf den Friedhof gegangen, weil ich das cool fand und so. Aber ich hatte jetzt, mir ging es auch teilweise dann schon mal schlechter, aber ich hatte jetzt nie Suizidgedanken. Wann muss man, also das ist halt so schwierig in der Pubertät, weil du hast halt so viele Gefühle und vielleicht ist das jetzt gerade so was, was du halt auch einfach cool findest und so. Wann erkennt man halt, dass das jetzt gerade was richtig Ernstes ist und wann ist es halt einfach Teil der Pubertät? Ich finde das voll schwierig.
Ich finde, es gehört total dazu, dieses sich darüber Gedanken zu machen, was macht mein Leben eigentlich für einen Sinn, wo kann ich mich vielleicht eingruppieren? Bin ich vielleicht eher bei den Emos in der Gruppe oder bin ich eher bei den, keine Ahnung, da gibt es ja ganz viele Gruppierungen, bin ich eher bei den Nerds oder so, wo passe ich rein? Das ist total okay und es gehört auch dazu, dass man sich ausprobiert und sich darüber Gedanken macht, über sein Leben. Aber ich glaube, sobald du wirklich konkret darüber nachdenkst, dein Leben zu beenden oder dass du einfach keinen Sinn mehr siehst und vielleicht auch sogar schon Planungen machst, sollte man hellhörig werden. Also wir fragen immer bei unseren Mails ganz konkret nach, hast du Suizidgedanken, hast du dir schon einen Plan gemacht? Ne? Jemand, der einfach, wie du sagst, auf den Friedhof geht, Totenköpfe malt und so einmal im Jahr über den Sinn des Lebens nachdenkt, da müsste man, glaube ich, nicht so hellhörig werden. Aber jemand, der dann vielleicht sagt, irgendwie zu meinem Geburtstag will ich nicht mehr da sein oder ich will mich suizidieren, wenn meine Eltern sich trennen oder wenn mein Freund Schluss macht, bringe ich mich um oder am letzten Tag von der Schule will ich mich umbringen. Dann ist das schon was ganz Akutes und dann ist da eben auch schon ein Plan, der feststeht und da sollte man dann wirklich eingreifen und handeln. Und das Ganze ist ja jetzt auch einfach nochmal sehr gepusht worden durch verschiedene Fernsehserien und Online-Dokumentationen, wo das Thema jetzt natürlich total präsent ist und ganz viele irgendwie Angst haben, darüber zu sprechen. So, die Lehrer sind schockiert, das Thema ist auf einmal da und da haben wir auch eine ganz große Hilflosigkeit gemerkt. Aber es ist total gut, dass jetzt endlich mal drüber gesprochen wird, weil das, wie ich schon gesagt habe, das ist total okay, dass man sich in seiner Jugendzeit darüber Gedanken macht, wer bin ich, wo will ich hin mit meinem Leben, was macht mein Leben überhaupt für einen Sinn?
Ja, du meinst bestimmt 13 Reasons Why.
Genau. Tote Mädchen lügen nicht.
Ja, ich habe es als Teenager gelesen, das Buch, da war ich auch so 14, 15 oder so. richtig gut in die Pubertät reingepasst bei mir. Wie siehst du so Fernsehserien? Findest du das kritisch, dass das als Beispiel genommen werden könnte? Oder findest du das gut, weil du denkst, okay, jetzt ist mehr Aufmerksamkeit da drauf?
Ich finde, an sich ist die Serie gut gemacht, erstmal von dem, wie sie gemacht ist. Aber die Macher der Serie, die wollen natürlich, die haben natürlich Geld im Hinterkopf, ne? Die wollen damit eine möglichst große Aufmerksamkeit erzielen. Denen geht es wenig darum, Präventionsarbeit zu machen. Denen ist egal, was danach mit den Jugendlichen passiert, die sich so eine Serie vielleicht angucken. Und das, finde ich, ist das Gefährliche. Die hatten eine super gute Chance. Die haben so viele Menschen damit erreicht. Die hätten Hilfsangebote aufzeigen können. Die hätten zeigen können, dass es Unterstützung gibt und Projekte, Organisationen, an die man sich wenden kann. Und das haben die leider nicht gemacht und haben das auch viel zu deutlich alles dargestellt und sehr romantisch auch am Ende. Ich will jetzt nicht spoilern, aber ich glaube mal, die erste Staffel haben inzwischen alle geguckt. Also es ist schon sehr romantisch und man identifiziert sich natürlich mit so einer Hannah Baker, weil die natürlich auch ein total nettes Mädel ist.
Das meinte ich auch eben mit diesem, dass es eigentlich so zu einem Lifestyle geworden ist, dieses, dass man das Ganze so romantisch sieht.
Ach, ja, Suizid ist nicht romantisch und nicht schön. Da ist das Leben vorbei. Also das ist scheiße, um es mal auf den Punkt zu bringen. Aber es gab eine ganz gute Doku, die danach gemacht wurde von einer jungen Frau, die festgestellt hat, in ihrer Schule gab es 18 Suizide und sie hat gesagt, boah, das geht gar nicht, das ist so eine große Zahl, wir müssen irgendwas machen. Und hat eine Doku angefangen zu drehen mit ihren Mitschülern und war erstaunt und überrascht, wie viele sich von ihren Freunden auch gemeldet haben, dass sie schon mal Suizidgedanken hatte. Sie dachten, alle aus ihrem Freundeskreis sind irgendwie total okay drauf und fit und denen geht's gut. Und hat eben die Doku gemacht, die heißt Not Alone. Die findet man bei Netflix und da interviewt sie auch. Und da sind ganz viele aus ihrem Umfeld eben, die auch von selbstverletzendem Verhalten reden, die sich ritzen, die Selbstmordgedanken hatten oder einfach gemobbt wurden, auch in der Schule. Und das ist sehr bewegend.
Das ist ein sehr guter Tipp. Also, wie heißt das? Not Alone?
Ja.
Auf Netflix, Leute, guckt es euch an. Ich werde es mir auch angucken. Kannte ich noch nicht. Aber hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. So, ich habe noch eine Frage. Und zwar, habt ihr so Kommentare, so Vorurteile, die, sag ich mal, in diesem Themenbereich typisch sind, wo du sagst, das stimmt überhaupt nicht?
Naja, das, was ich vorhin schon so ein bisschen gesagt habe, wenn man Leute auf Suizidgedanken anspricht, dann machen die das gar nicht wirklich. Das ist so das eine, das habe ich ja schon gesagt. Oder wer es einmal probiert hat, probiert es nicht nochmal wieder. Das ist auch ganz oft so ein Vorurteil. Aber die Gefahr ist einfach immer da, dass wenn man es einmal probiert hat und es vielleicht nicht geklappt hat, dass man es wieder probiert. Aufmerksamkeit ist auch immer so ein Ding, was kommt. Du willst doch nur Aufmerksamkeit. So, dir geht's doch gut. Du hast doch Freunde und Familie. Aber es ist einfach so, 80% aller Suizide werden vorher angekündigt. Also auch das kann ein Warnsignal sein, wenn jemand das vielleicht vorher ankündigt und man das vielleicht eher abtun will unter, das war mein Handy, abtun will unter, du willst ja nur Aufmerksamkeit. So, dir geht's ja gar nicht schlecht.
Ja, das mit der Aufmerksamkeit, das finde ich eine interessante Statistik, weil das, ich glaube, das ist so der gängigste Stereotyp, den ich so gehört habe, so dass jemand, der dem es wirklich nicht gut geht, der redet nicht darüber. Also diese 80%, das ist ja eine Statistik, die auf jeden Fall das Gegenteil beweist.
Genau, und ich frage mich auch, was ist so falsch daran, wenn jemand Aufmerksamkeit möchte, wenn es ihm nicht gut geht? Also ich meine, das ist ja einfach nur auch zu sagen, hey, kümmert euch mal bitte, nehmt mal bitte wahr, dass es mir nicht gut geht. Und vielleicht finde ich halt gerade nicht die richtigen Worte oder den richtigen Weg, um mir Hilfe zu suchen, aber ich sende Zeichen so, achtet mal bitte auf mich.
Das ist echt interessant. Du hast mir eben erzählt im Vorgespräch, dass der Großteil der Suizide, also 70%, von Männern begangen wird. Das finde ich, da möchte ich gerne nochmal mit dir drüber reden. Was denkst du, woran liegt das?
Da gibt es verschiedene Gründe für. Also die Suizidversuche sind statistisch bei jungen Mädchen und jungen Frauen deutlich höher. Das liegt zum einen daran, dass eher weichere Methoden gewählt werden, so wird das im Fachjargon gesagt. Und Männer oder Jungen, die greifen halt eher zu drastischen Mitteln, wo das dann auch wirklich oftmals zum Tod leider kommt. deswegen sind da die Zahlen so unterschiedlich.
Also weiche Sachen sind wahrscheinlich sowas wie Tabletten.
Tabletten, genau, oder Pulsadern aufschneiden, solche Sachen.
Weich, total weich,
total Pulsadern weich, aufschneiden. Genau, ja.
Und Männer dann wahrscheinlich eher sowas wie eine Pistole.
Pistole und Erhängen, genau. Deswegen ist das auch, also es zieht sich eigentlich durch alle Altersstufen durch, dass Männer einfach die höhere Suizidrate haben, die sich wirklich häufiger suizidieren und bei Frauen das ganz oft bei Versuchen bleibt, bei mehreren Versuchen, aber das ist ja auch eine total große Gefahr und deswegen gibt es uns ja auch, deswegen wollen wir gerade bei der Altersgruppe, wo es so viele Suizide gibt, also bis 25 einschreiten, damit es eben nicht wirklich zu einem Suizid kommt, zu einer Selbsttötung kommt.
Ja, nee, ich finde es nur so wichtig, ich weiß, bei mir ist der sehr große Teil meiner Zuhörer und Zuschauer auf YouTube, die sind weiblich, aber ich weiß, dass auch ein paar Jungs und Männer dabei sind. Ich weiß, dass in der Gesellschaft ganz oft kriegt man das Gefühl, dass man als Mann immer so hart sein muss und dass es sich nicht gehört. Also auch viele Frauen, also wenn man vielleicht auch so ein bisschen altmodischer erzogen wurde, so, oh, man darf keine Schwäche zeigen und so. Das ist vollkommener Bullshit. Es gibt viele Menschen da draußen, die für euch da sind, eure Freunde. Und wenn ihr euch da nicht traut, dann gibt es so tolle Programme hier wie U25. Es wird immer jemand geben, der für euch da ist. Und es ist unglaublich wichtig, dass ihr über eure Gefühle redet. Und Gefühle sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Teil unserer Menschheit, unseres Menschseins.
Das ist super mutig, wenn man über seine Gefühle spricht. Also ich habe so voll Respekt vor jedem, der sich Hilfe holt und sagt, ey, ich kann nicht mehr, mir geht's nicht gut. Das ist eine absolute Stärke.
Ich kriege Gänsehaut, wenn wir über sowas reden. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen, wenn ich all meine Gefühle immer in mir drin haben müsste. Keine Ahnung, so meine Mitbewohnerin war jetzt ein paar Tage weg im Urlaub und wir haben uns 7 Tage nicht gesehen und die kommt heute wieder und ich weiß ganz genau, dass wir nachher erstmal eine Stunde da und dann ist es wie so eine Fontäne an Gefühlen und Sachen, die mir passiert sind und die kommen nachher alle raus. Ich freue mich schon voll da drauf, so, weil sie ist so mein Anker und ich bin ihr Anker. Das klingt so, als wenn wir ein altes Ehepaar wären. Aber das ist total schön und wichtig und gut, dass ihr immer wieder so eine Art Ventil habt für eure Gefühle und dass ihr darüber redet. Weil wenn man alles in sich reinfrisst, dann ist das mehr Selbstzerstörung als sonst was.
Dann explodiert man irgendwann.
Ja. Deswegen ist es keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es ist im Gegenteil, wie wir jetzt gerade eben schön festgehalten haben, sehr, sehr mutig. Nutzt dieses Angebot, Leute.
Genau, und wenn Suizid vielleicht gar nicht euer Thema ist oder Suizidgedanken, unser Projekt ist ja von der Caritas. Die haben auch ganz viele andere Hilfsangebote. Also wenn bei euch vielleicht eher Finanzen ein Problem sind oder ihr Stress zu Hause habt oder ihr nicht wisst, was ihr machen sollt nach der Schule oder nach dem Studium, dann könnt ihr da auch mal gucken. Da gibt es noch ganz viel mehr.
Wo findet man das?
Einfach unter www.caritas.de und uns unter u25.de.
Sehr gut. Ja, mich hat gerade eben noch eine Nachricht auf Instagram erreicht. An dieser Stelle nochmal höchsten Respekt an dich, dass du oder an das, was ihr da macht. Mich hat diese eine Nachricht jetzt gerade schon ultra fertig gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr das aushaltet. Und zwar hat eine junge Dame mir geschrieben, der es selbst nicht gut geht, die selbstverletzendes Verhalten an den Tag legt. Und die quasi Abschiedsbriefe bei einem ihrer Freunde gefunden hat. Und sie weiß jetzt nicht so genau, also sie hat schon mit ihm geredet, aber ja, sie weiß jetzt nicht, was sie machen soll. Was soll sie machen?
Ihn ansprechen, fragen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, ihn danach fragen, wie akut es ist, ob er einen konkreten Plan gemacht hat.
In diesem Fall klingt es ja echt so, als wenn es wirklich akut wäre.
Genau, und sonst letzter Ausweg ist auch immer wirklich einen Rettungsdienst rufen, sich da Hilfe zu holen, dass die Person, die betroffen ist, auch erstmal professionelle Hilfe bekommt. Also so schwer euch das fällt und so viele Vorurteile das vielleicht auch gibt über Profis. Ich glaube, in so einer Situation ist es einfach wichtig, dass die Menschen am Leben bleiben. Und auch wenn sie dann ein paar Tage sauer sind auf euch vielleicht, weil ihr jemanden eingeschaltet habt.
Aber du meinst mit Rettungswagen jetzt nicht, wenn der Suizid quasi im Gange ist, sondern damit die Person, wie nennt man das, eingewiesen wird? Oder wie meinst du das?
Genau, also wenn jemand eine Suizidankündigung ausspricht und sagt, ich will mich umbringen und das auch sehr akut ist, dann kann man eben den Rettungsdienst rufen und dann wird die Person eingewiesen. Aber die wird jetzt auch nicht lebenslang oder wochenlang festgehalten, so ist das nicht. Also man wird aufgenommen, man ist maximal 2 Tage, glaube ich, und hat dann auch Gespräche mit Psychologen und Therapeuten und die gucken dann, wie geht's dir, musst du länger da bleiben oder nicht. Aber erstmal um diese akute Situation zu überbrücken, ist man dann erstmal da und bekommt Unterstützung. Genau, und was man sonst auch machen kann, das fand ich immer ganz hilfreich, so eine Art Notfallplan, den kann man auch gut mit seinem Freund oder seiner Freundin zusammen erstellen. Also, was mache ich, wenn die Suizidgedanken wieder lauter sind, wenn die wieder ganz nah in meinem Kopf sind und ich darüber nachdenke, mich umzubringen? Erster Schritt, könnt ihr euch ja zusammen überlegen. Erster Schritt, schreibe ich eine Mail an U25. Zweiter Schritt, rufe ich meine beste Freundin an und spreche mit ihr. Dritter Schritt, knuddel ich mein Haustier. Vierter Schritt, ich gehe eine Runde um den Block oder mache Sport. Also so lauter Schritte, die einen vielleicht ablenken und ein bisschen wieder zurückholen in so einen grünen Bereich oder die dich erden. Und das am besten irgendwie schön aufschreiben, ausdrucken, ins Portemonnaie packen, in den Kühlschrank pinnen, einfach immer vor Augen haben und dann haltet inne, geht erstmal diesen Notfallplan durch und guckt, dass es euch dann besser geht.
Das ist, finde ich, ein richtig guter Tipp. Das finde ich echt schön. Ja, Leute, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure Gedanken und eure Sorgen, wie gesagt, mit U25 teilen. Ich werde alles Wichtige, was man wissen muss, nochmal in die Infos unter diesem Podcast packen. Also da könnt ihr nochmal reinschauen. Wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, bitte schreibt mir nicht, wenn ihr Suizidgedanken habt, weil ich kann euch nicht helfen. Ich habe nicht das professionelle Wissen wie U25 und mich nimmt das auch persönlich sehr, sehr, sehr doll mit, weil ich euch alle sehr schätze. Ich kann das psychisch, ich schaffe das einfach nicht. Deswegen freue ich mich umso sehr, dass ihr hier ein wunderbares Angebot habt. Wenn ihr mir aber generell schreiben möchtet, könnt ihr das selbstverständlich tun. Und zwar bei waswenn@einfachinka.de oder auf Instagram, da heiße ich @einfachinka. Ich freue mich sehr, dass ihr heute zugehört habt und bis zum Schluss dran geblieben seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren auf Spotify oder iTunes oder eine Bewertung da lassen. Das ist natürlich immer gern gesehen. Und nochmal vielen Dank an dich, dass du da warst.
Gerne.
Ja, wir hören uns das nächste Mal. Ihr seid süße Schweinchen. Macht's gut.